Ja, wir machen heute weiter in unserer Serie Erfolg ist. Und was mich sehr freut ist, vielleicht habt ihr es letzten Sonntag oder auch jetzt dann diese Woche gesehen, im Krishona-Heft Panorama ist jetzt der Titel auch Was ist Erfolg? Und auch Sie haben gemerkt, dass der René Winkler an der SSK da vielleicht doch ein paar gute Punkte angesprochen hat und Sie gehen auch noch mal auf unsere Predigtserie ein. Also Sie waren zwar zuerst da, aber wir haben früher angefangen. Können da noch mal die Punkte nachlesen, was so René Winkler an den einzelnen Erfolgspunkten wichtig war. Heute geht es also um Erfolg ist gemeinsam, nicht nur alleine. Und im Untertitel steht einige Jugendliche. Jetzt brauche ich mal die Folien. Ich bin schon bei der zweiten. Zweite Folie. Einige Jugendliche und Erwachsene haben meine Kinder in ihren Herzen adoptiert. Einige, die meine Kinder oder Enkel sein könnten, gehen mit mir um, als wäre ich Teil ihrer Familie. Heute geht es mir vor allem um den ersten Punkt. Paul wird dann nächste Woche über den zweiten Punkt ein bisschen was sagen. Aber heute geht es eben um ein Thema, das uns als Generationen anspricht, als Generationen umfasst. Wir haben gestern am Leitertag darüber gesprochen, was finden wir eigentlich gut an unserer Gemeinde. Und ein Punkt war, dass wir Menschen aus fast allen Generationen bei uns haben und dass wir wirklich hier ein Querschnitt der Gesellschaft sind, in denen sich wirklich Menschen ganz unterschiedlichen Alters auch wohlfühlen können. Das einzige Alter, was vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert ist, das sind die jungen Erwachsenen, so zwischen 20 und 30. Da sind wir dran, das schmerzt uns und haben uns auch überlegt, was wir da machen können. Und wer wissen möchte, was wir geplant haben, der kann zur GV kommen am 23. März. Da werden wir euch dann vorstellen, was wir hier geplant haben. Aber bei uns sind eben ganz unterschiedliche Altersstufen im Gottesdienst, in der Gemeinde, in den unterschiedlichen Bereichen. Und es bedeutet auch, dass wir ganz unterschiedliche Erwartungen an die Gemeinde haben. Ganz unterschiedliche Gedanken und auch ganz unterschiedliche Vorlieben haben. Und das macht es natürlich nicht leicht, wenn man so einen bunten Haufen, wenn man so ein bunter Haufen ist, dann auch allem gerecht zu werden. Und ich habe gedacht, ich schau heute mal mit euch zusammen eine Bibelstelle an, die genau auf das Thema Generationen eingeht. Und wir finden die Bibelstelle im 1. Johannesbrief, im Kapitel 2, 12 bis 14. Ich habe es hier vorne als Folie. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Dort heißt es: Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ich denke, viele kennen die Bibelstelle, ist uns schon mal irgendwo untergekommen. Und weil wir sie teilweise schon oft gelesen haben, fällt uns eine Sache vielleicht gar nicht mehr so auf, die so offensichtlich ist, dass man darüber hinwegliest. Der Punkt ist, dass Johannes seine Aussagen wiederholt. Und wenn ich euch gefragt hätte, weil ich schon in anderen Zusammenhängen gefragt habe, es fällt einem gar nicht mehr so auf, dass hier eigentlich zweimal was Ähnliches steht, was Gleiches steht, manchmal sogar was Identisches steht. Man liest darüber hinweg und denkt, ja, ich kenne ja die Stelle. Aber für uns ist es ein Hinweis, dass das, was Johannes hier schreibt, dass es ihm unheimlich wichtig ist und dass er es nicht nur einmal sagen möchte, sondern er möchte es zweimal sagen. Und es heißt, wir sollen unsere Ohren spitzen und hören, was möchte Johannes hier sagen. Es geht hier in diesem Text also um Kinder, junge Männer und Väter. Und Johannes bringt die Lebensphasen eines Menschen oder das Lebensalter eines Menschen in einen geistlichen Zusammenhang. Und er sagt, so wie ein Mensch im Natürlichen heranwächst, so wachsen wir als geistlich wiedergeborene Menschen im Geistlichen heran. Und ich denke, da es um allgemeine Lebensphasen geht, dürfen wir hier bei den jungen Männern auch die jungen Frauen einschließen und bei den Vätern auch die Mütter einschließen. Ich glaube, da tut man dem Text nichts Böses. Und schauen wir uns mal an, was Johannes hier zu den eigenen Lebensphasen schreibt, zu den einzelnen. Er schreibt also an die Kinder und er sagt, ihr Kinder, ihr wisst, eure Sünden sind euch vergeben und ihr kennt den Vater. Das ist das, was er über die Kinder schreibt. Bei den jungen Männern und den Frauen sagt er, sie, diese jungen Leute, die haben das Böse überwunden. Ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und nochmal, hey, ihr habt den Bösen überwunden. Und als drittes dann die Väter und die Mütter und hier das identische zweimal. Ihr kennt den, der von Anfang an ist. Und schauen wir uns mal an, was diese einzelnen Phasen ausmacht, wofür sie stehen und was sie im Grunde genommen bedeuten. Zuerst einmal die Kinder. Die Sünden sind vergeben und sie kennen den Vater. Geht doch mal ganz kurz in eurem Leben an die Stelle zurück, als ihr zum ersten Mal erkannt habt, Jesus ist für mich gestorben und ich brauche Jesus in meinem Leben. Erinnert euch mal ganz kurz an die Zeit. Wie war das? Für manche war es eher auch ein schleichender Prozess, aber irgendwo kommt doch mal so eine Zeit, wo man so diese Wahrheit im Herzen begriffen hat. Und Johannes beschreibt es doch irgendwie ganz wesentlich. Das Wichtigste ist, hey, all der Mist, der bisher war, all den Müll, den ich produziert habe, der ist mir vergeben, meine Sünden sind mir vergeben und ich darf mich vom Vater geliebt fühlen. Alles andere ist für einen, der sich frisch bekehrt, völlig unwesentlich. Dass man jetzt stille Zeit machen muss, dass man Bibel lesen kann oder stille Zeit machen darf, Bibel liest, was auch immer, völlig wesentlich. Es geht um zwei Punkte. Hey, meine Schuld ist mir vergeben und der Vater im Himmel liebt mich. Und manchmal vergessen wir das, weil aus dem heraus eine ganz tiefe Freude entsteht, ein ganz tiefes Durchatmen, eine neue Lebensqualität. Ich erinnere mich noch sehr gut, weil ich war ja schon ein bisschen älter, als ich zum ersten Mal verstanden oder gemerkt habe, da gibt es einen Gott. Und das war im Oktober 1990. Ich war von Freunden, Nachbarn zu einer Kindersegnung eingeladen, so wie wir es hier auch haben. Ich habe damals schon Musik studiert und ich habe gedacht, da gehe ich hin, da gehen wir nachher in ein gutes Restaurant, da gibt es was Gutes zu essen. Das war meine einzige Motivation, dorthin zu gehen. Meine Mutter war seit 4 Jahren schon in der Gemeinde, mein Bruder seit 2 Jahren. Ich habe gesagt, sowas brauche ich nicht, ich bin ja hier kein Schwächling, brauche ja keine Krücke, wie der christliche Glauben oftmals von Außenstehenden wahrgenommen wird. Das ist nichts für mich. Und ich habe damals Musik studiert und kam dann in den Gottesdienst und wir haben sehr viel Lobpreislieder gesungen und weil mir Musik einfach wichtig ist, habe ich diese Lieder mitgesungen. Und dann kommt, ich weiß nicht an welcher Stelle im Gottesdienst, dieses Lied, du starbst für uns auf Golgatha und zogst dort unsere Sünde an. Also du starbst für uns auf Golgatha und zogst dort unsere Sünde an. Durch dein Blut machtest du uns rein und heute stehen wir vor Gott als die Gerechtigkeit. Vielen Dank, dass du für uns starbst, Herr Jesus Christ. Ich habe keine Ahnung, was Golgatha war. Keine Ahnung, Golgatha, keine Ahnung. Aber ich musste in dem Augenblick, als dieses Lied anfing, mich so konzentrieren, nicht loszuheulen. Irgendetwas war da. Und ich musste mich hinsetzen und mich den ganzen restlichen Gottesdienst konzentrieren, nicht zu heulen. Und heute weiß ich, da hat der Heilige Geist, hat mich überführt, hat zu meinem Herz gesprochen Und ich bin als Atheist in diesen Gottesdienst gegangen und ich bin als einer rausgekommen, der gesagt hat, es gibt Gott. Es gibt Gott, weil es war mir unerklärlich, wie man mich so emotional berühren konnte. Einfach durch ein Lied, das war mir unerklärlich. Und dann hat es noch ein paar Wochen und ein paar Monate gedauert, bis Gott mich dann ganz hatte, aber an diesem Startpunkt war meine Neugierde geweckt und als ich mich dann am 31. August 1991 bekehrt habe, es war für mich eine geistliche Wiedergeburt und eine Freude und eine neue Qualität. Und es war erstmal so, ja, all das, was ich da an Mist mit mir rumgetragen hat, das vergibt mir Gott. Und er schafft etwas Neues und ich bin geliebt. Mehr musste ich an der Stelle nicht wissen. Und das macht das Kindsein aus, diese Freude, diese Unbeschwertheit. Und es ist nicht nur etwas, was wir am Anfang erleben, sondern es ist auch eine Haltung, von der Jesus sagt, strebt danach, werdet wie die Kinder. Habt diesen kindlichen Glauben, es wird gut werden, jetzt mit Gott zu leben und durch ihn Dinge zu tun und mit ihm Dinge zu tun. Das gibt eine neue Phase in meinem Leben, eine neue Qualität, darauf zu vertrauen, ganz am Anfang. Das ist so etwas Kindliches und doch so etwas Tiefgründiges und Bedeutsames. Und Jesus sagt, strebt danach und mehr braucht es erst einmal nicht. Dann kommt die zweite Phase, die jungen Männer, die das Böse überwunden haben. Und wir stellen fest, ja, schon schön mit Gott zu leben, aber es ist ja noch mein altes Leben, da kommt ja immer noch wieder mal was Altes hoch und ich bin ja noch gar nicht so heilig, wie ich das gerne wäre. Und dann heißt es aber in dem Text, sie haben den Bösen überwunden, weil wir lernen, Sünde ganz bewusst zu überwinden, abzulegen. Das sind die nächsten Schritte und wir lernen, das Wort Gottes schätzen. Also wir fangen an auch selbst, uns Nahrung zuzuführen, indem wir in der Bibel lesen. Und ich erinnere mich noch gerne zurück, ich bin dann relativ bald in die Jugendarbeit in der Gemeinde eingestiegen, einfach als ehrenamtlicher Mitarbeiter und hatte noch zwei Kollegen. Und wir haben oft abends diskutiert, wenn wir irgendwie eine Besprechung hatten und haben dann noch über die Bibel diskutiert und hatten alle unsere Bibeln und gelb und rot und grün angemalt und jeder hat noch versucht, den anderen nochmal mit einem Vers zu toppen. Also wir wussten auch, was die richtige, reine, gesunde Theologie ist. Das ist auch ein bisschen der Ausdruck von jungen Leuten. Ja? Da, für die ist alles klar, schwarz-weiß und ja, das ist so richtig und das ist so richtig. So und so einer war ich auch. Ich erinnere mich, einmal bin ich spazieren gegangen mit einem Freund, habe meine Bibel mitgenommen. Dann habe ich einen anderen Freund getroffen, der hat gesagt, hä, wieso läufst du denn mit einem Buch spazieren? Der hat nicht gesehen, dass es die Bibel ist. Ja? Also so verrückt ist man in dieser Zeit. Also so war es ich zumindest. Und es hat mir gut getan. Aber es war trotzdem noch nicht alles so nur super. Es war gut, aber es war nicht super. Und dann kommt diese dritte Phase, wo wir bei Johannes lesen, die Väter, und ich ergänze jetzt eben auch die Mütter im Glauben. Und da steht zweimal nur, sie kennen den, der von Anfang an ist. Was für eine Aussage, was für ein Raum durch diese Aussage entsteht. Sie kennen den Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und alles, was darin ist, in seiner Tiefe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Vergebung, in seiner Liebe. Und gleichzeitig erkennen sie, ich kann es doch nicht ergreifen. Es ist so viel mehr, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir zwar erkennen, wir haben ganz viel von Gott erkannt und doch überrascht er uns immer wieder mit einer neuen Facette. Und wir erleben eben, dass gerade dann, wenn die Zeit mal nicht so rosig ist, dass wir uns auf den, der von Anfang an ist, verlassen dürfen und dass er da ist und zu uns spricht. Und ich bin sogar der Überzeugung, dass gerade in den Tiefen des Lebens, wenn wir das Leben von unten anschauen, weil wir uns irgendwo ganz unten finden, dass dort geistliche Väter und Mütter gemacht werden. Ein paar Beispiele aus der Bibel. Mose ergriff seine Berufung nach diesen 40 Jahren in der Wüste. Da war er plötzlich der Leiter des Volkes, der Anführer des Volkes. David war ein toller Kerl, aber erst nachdem er die Verfolgung durch Saul erleben musste, wurde er letztlich dieser Vater und dieser Vater für das Volk und der König. Petrus, so ein Sanguiniker, hin und her gerissen, mal so, mal so. Erst nach der Verleugnung von Jesus und der Wiederherstellung geht er geradlinig und geht vor den Hohen Rat und sagt, nee, ich kann Jesus nicht mehr verleugnen. Das ist mein Herr. Oder auch ein Saulus in seiner Bekehrung zum Paulus. Er erlebt das, als er von Jesus geblendet, blind ist, nicht weiß, wie es weitergehen soll und Gott eingreift. Es sind oft die Tiefen des Lebens, die uns letztendlich dann zu den Vätern und Müttern im Glauben werden lassen. Diese Zeiten, die wir so gar nicht gerne haben, die wehtun und schmerzen und die uns hoffentlich doch gerade dann auf Jesus werfen, die uns hoffentlich gerade dann nochmal deutlich machen, da ist einer, der von Anfang an ist. Und er ist so viel größer und er hat so viel mehr für mich, als ich mir vorstellen kann. Und er hält mich und trägt mich durch diese Tiefen. So, ich möchte euch ermutigen, wenn du schon einmal durch solch eine Tiefe gegangen bist, dann ist es sicherlich auch ein Merkmal oder eine Auszeichnung Gottes, der dir das zumutet, dich dahin durchträgt und dir einen Schatz an Erkenntnis und Erfahrung, auch an Erfahrung mit Gott gegeben hat, den du gerne weitergeben darfst. Und wenn du da gerade drin steckst, es gibt ja auch Leute, die jetzt eben im Moment doch sehr zu kämpfen haben, dann möchte ich dich ermutigen, weil die Bibel ist voll von Menschen, die durch diese Wüstenzeiten gegangen sind und Gott hat sie gebraucht und aufgestellt und gestärkt. Dran festzuhalten, dass der, der von Anfang an ist, weiß, was er tut und es gut machen wird. Und wenn du jetzt keine Ahnung davon hast, wovon ich eigentlich rede, ich wünsche dir es nicht, ja, aber vielleicht kommt da noch etwas, wo ja, keine Einschüchterung sein soll, aber du darfst vertrauen, dass Gott auch in diesen Phasen sein wird. Nach einer schwierigen Phase in deinem Leben darfst du sagen, vom Leben berührt und gezeichnet, empfängst du einen Schatz an Erfahrung, auch an Erfahrung mit Gott, die dir niemand nehmen kann. Oft ist es so, wenn wir durch solche Täler hindurchgegangen sind, dass wir sehr froh darüber sind und mal kürzer, mal später vergessen, wo wir durchgegangen sind. Und wir vergessen die eigenen Erfahrungen, den eigenen Schatz und dürfen immer wieder zurückschauen und uns bewusst machen, was Gott an uns getan hat und wie er an uns positiv gehandelt hat. Nimm dir doch mal ganz kurz Zeit und überlege dir, im Gottesdienstflyer stehen nochmal alle drei Phasen drin, in welcher Phase du dich im Moment so siehst. Und vielleicht auch, warum du dich da siehst. Und ich habe da nochmal drei Worte fett gedruckt drin stehen, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Diese erste Phase als Kind, die ist auch gekennzeichnet von einem, ich brauche dich, ich bin dependent, ich bin abhängig von dir. Also ein Kind, das alleine gelassen wird, das verwahrlost, weil es nicht weiß, wie es selber nach sich schauen kann. Es ist abhängig und es drückt sich dann auch im geistlichen Glauben aus, dass wir andere brauchen, die uns sagen, was zu tun ist, was wir machen sollen. Die zweite Phase der jungen Männer und Frauen ist dann eine Phase, wo wir unabhängig sind, independent, wo wir sagen, oh, ich weiß alles, wie es funktioniert. Ja, du brauchst mir nichts sagen, ich weiß besser, und die auch dann noch irgendwelche anderen ständig korrigieren, wie es eigentlich richtig sich anhören müsste. Und dann irgendwann kommt diese dritte Phase der Interdependenz, wo wir spüren, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Ich habe nicht alles, was es braucht, um bestehen zu können, aber in der Gemeinschaft können wir sehr viel erreichen. Und das ist der Punkt, wo ich eigentlich heute Morgen mit der Überschrift zur Predigt Erfolg ist gemeinsam, nicht nur alleine, hin möchte. Dass wir zu diesem Stadium kommen, wo wir merken, wir brauchen einander, und es ist ein Segen, ein Vorrecht, einander zu haben. Diese Schritte, die laufen übrigens nicht nacheinander ab, so wie ein Computerspiel, dass man ein Level erledigt hat und ins nächste Level kommt. Sondern es ist mehr so, dass man das eine gewinnt und mitnimmt in das nächste und das nächste hinzufügt. Und wenn ich geistlicher Vater bin, wenn ich eine geistliche Mutter bin, dann glaube ich, weiß ich noch umso mehr, wie sehr ich auf die Vergebung Gottes angewiesen bin und wie wichtig es ist, dass ich mich vom Vater geliebt weiß, so wie das zur ersten Phase als Kind gehört. Und wenn ich ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter bin, dann klar kenne ich auch das Wort Gottes und kenne mich darin aus und nehme daraus Kraft und weiß auch, mit Rückschlägen umzugehen. Also diese Phasen, die bauen aufeinander auf. Und ich habe eine gute Idee für euch. Vielleicht ist es mal ein Thema, das man in der Kleingruppe mal behandeln kann, worüber man sich mal austauschen kann. Dass man sich mal selber outet und sagt, okay, ich sehe mich in dieser Phase oder ich sehe mich in jener Phase. Und das eine ist ja, was man selber sieht, das andere ist, was andere sehen. Und dann in den Austausch geht. Und wisst ihr, als Kind sieht sich jeder. Jüngling möchte man nicht sein und Vaterschaft und Mutterschaft traut man sich nicht zu. Und wir haben so viele geistliche Väter und Mütter hier in der Gemeinde, die einen Schatz in sich tragen und die es nicht wissen. Erfolg ist gemeinsam, nicht nur alleine. Einige Jugendliche und Erwachsene haben meine Kinder in ihren Herzen adoptiert. Können wir eine Gemeinde sein, in der wir aufeinander Acht haben? Können wir eine Gemeinschaft von Gläubigen sein, in der diejenigen, die im geistlichen Leben einen anderen voraus sind, dann auch für die anderen da sind? Nehmen wir uns als Erwachsene und Jugendliche zu Herzen, auch die Kinder anderer Familien zu adoptieren und sie liebevoll so zu behandeln, als wären sie ein Teil von uns, für sie da zu sein. Ich schätze es unheimlich, dass ich hier Pastor sein darf in dieser Gemeinde mit so vielen Senioren, mit so vielen gestandenen Leuten, mit den ganzen Kindern und jungen Menschen, weil wir so viel voneinander profitieren können. Ich schätze es so, dass wir einander haben, aber wir müssen uns diesem Schatz auch bewusst machen und auch das zur Entfaltung kommen lassen. Ich möchte ganz konkret nochmal zu euch, liebe Senioren, sprechen. Mich schmerzt es, wenn man in der Gemeinde, wenn man so ins Rentenalter kommt, das ähnlich macht wie im Beruf, man nimmt sich zurück. Und dabei habt ihr doch so viel zu geben und auch so viel Lebenserfahrung, auch gerade den Jüngeren so viel zu geben. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr von eurem Tiefgang, von eurer Hingabe, von eurer Lebenserfahrung profitieren könnten. Und da fühle ich mich eben gegenüber einem Senior auch jung und unwissend mit meinen 47 Jahren, weil es da doch noch Facetten des Lebens gibt, die ich noch nicht kenne. Und wie geht es erst den anderen, die noch jünger sind, wenn sie dann mit Erwachsenen dabei sind? Und ich glaube, wenn wir da lernen, einander zu ermutigen und füreinander da zu sein und positiv zu reden und dieses geistliche Vaterschaft und Mutterschaft nicht zu gebrauchen, um zu bewerten und da bin ich auch durch, das ist nicht gut, wie du das machst und das ist schlecht und da würde ich es eher, sondern wenn wir es nehmen und sagen, ich stehe das mit dir durch, ich glaube, dann entwickeln wir hier wirklich einen Schatz, von dem ganz viele profitieren dürfen. Und ihr lieben Erwachsenen, jetzt, da sind es die Senioren auch eingeschlossen, aber jetzt nochmal zu der Altersstufe ein bisschen darunter. Auch die Jugendlichen, egal ob ihr Kinder habt oder nicht, ob ihr verheiratet seid oder nicht, es ist wirklich schön, wenn man als Eltern sieht, da ist jemand, der gehört gar nicht zu unserer Verwandtschaft und der spricht mit unserem Kind. Der nimmt sich Zeit, der geht vielleicht mal auf die Knie, guckt das Kind an, fragt, wie es geht. Wir dürfen das sehr viel erleben. Klar, wir sind jetzt auch die neuen Pastoren, da wird viel nachgehakt. Aber auch untereinander wäre es schön, wenn wir das hinbekommen. Und es tut mir unheimlich gut, ich möchte es einfach an der Stelle mal sagen, weil es hier passt, es tut mir so gut, dass ich so oft nach Samuel gefragt werde. Unser Sohn, den die meisten von euch gar nicht kennen, der seit 5 Monaten in Panama ist und noch 6 Monate dort sein wird und dem es nicht so gut geht. Und es tut so gut, einfach zu wissen, gefragt zu werden. Gefragt zu werden und zu wissen, er wird mitgetragen und die Gemeinde denkt an ihn. Und manchmal reicht das, nochmal zum Predigtthema zu kommen, manchmal reicht das, wenn man als Eltern gefragt wird, du, wie geht's dir denn gerade mit deinen Kindern? Und ich bete für euch. Alleine das ist manchmal schon so wohltuend, wenn man spürt, man ist in diesem Erziehen der Kinder und den Herausforderungen, die das manchmal mitbringt. Man ist da nicht alleine. Ohne Väter und Mütter läuft nichts. Kinder fallen nicht vom Himmel. Sie schießen nicht wie Pilze aus dem Boden. Was wären die Jünger ohne Jesus? Was wäre Josua ohne Mose? Oder Elisa ohne Elia. Alle lernten durch ihre Vorbilder. Und sie lernten genau das, was sie später einmal brauchten. Ihr Lieben, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. So hat Gott uns gemacht. Und das ist gut so. Das hat er bewusst so gemacht. Und das wünsche ich mir, dass wir uns das bewusster machen, dass wir so viel einander zu geben haben. Amen.